Ich freue mich ungemein, dass der HSV mir das Vertrauen schenkt. Ich hatte gar nicht mehr damit gerechnet, dass es in dieser Saison noch klappt. Dieses Zitat stammt von Almut Schuld, die in den letzten Jahren öfter im TV zu sehen war als auf dem Fußballplatz, denn sie hat jetzt einen Vertrag beim HSV in der letzten Woche unterschrieben und wird wieder als Spielerin aktiv sein. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Fußballshow. Mit mir an meiner Seite Sven Tessmann und ich bin Marco Böning. Herzlich willkommen, Sven. Gestern sind wir einen Tag nach Regensburg gefahren zum Drittligamatch in Regensburg gegen 1860 und sind am selben Tag auch wieder zurück. Wir sind relativ spät in Berlin angekommen. Wie war denn der heutige Montag für dich? Wie geht's dir?
Hi Marco, schön, dass wir wieder uns hier zusammentreffen zum Podcast. Ja, ich habe den Tag heute genutzt, um mich ein bisschen zu erholen. Ich war echt müde und durch. Es war ein sehr cooler Trip gestern mit dir und noch mit einem anderen Kollegen von uns. Und war auch ein spannendes Spiel. Aber ja, ich habe heute erstmal ein bisschen gebraucht von den 10 Stunden Autobahn und wenig Schlaf, da wir auch schon sehr früh los sind. Hing ich heute ein bisschen durch, aber jetzt geht's wieder und bin natürlich wie immer bestens vorbereitet mit dir, den aktuellen oder den jetzt vergangenen Spieltag zu analysieren. Und wie hast du den Tag verkraftet?
Ich habe den sehr gut verkraftet. Ich bin dann relativ schnell ins Bett, habe mir nochmal die Meisterschaft oder das Meisterschaftsspiel von Bayer Leverkusen kurz in der Zusammenfassung angesehen, noch ein paar Interviews und Glückwunsch auch nach Leverkusen zur ersten deutschen Meisterschaft. Hat er mich auch relativ schnell eingeschlafen, heute früh dann aufgewacht, auch kurz nach 6 war meine Runde joggen. Bin jetzt ja regelmäßig alle 2 Tage wirklich direkt nach dem Aufstehen auf meiner Strecke. Läuft auch langsam immer besser. Wird auch ein bisschen angenehmer vom Kopf her. Und ich habe da im Kopf gehabt, du wolltest Yoga machen heute. Wie war das um 11 Uhr? Warst du da oder warst du nicht da?
Marco, das ist lustig, dass du das fragst, weil du die Antwort schon kennst. Ich war nicht da. Ich habe, wie gesagt, heute wirklich mal einen Zuhause-Tag gemacht. Ich habe viel im Haushalt erledigt, habe die Spiele auch geschaut, die ich ja teilweise gestern nicht schauen konnte, weil wir unterwegs waren, und habe mich auf unseren Podcast vorbereitet und ja, habe den Tag mehr auch auf der Couch verbracht, als dann noch viel unterwegs zu sein. Aber nett, dass du fragst, Marco, das freut mich doch.
Ich finde es super, dass du Yoga machst und einmal kann man auch ausfallen lassen und bist nächste Woche wieder dabei. Wir wollen jetzt aber auch ein bisschen über Fußball reden, nicht nur über Yoga, sonst kommst du noch mit irgendwelchen Rezepten, die ich morgen wahrscheinlich anfangen kann, die dir auch noch so ganz gut tun, sondern wir bleiben jetzt mal bei dem Fachlichen im Fußballbereich. Wir hatten jetzt 2 Spiele der Nationalmannschaft gehabt und dann bei uns in der letzten Woche hatten wir Sarah Schaller vom VfL Wolfsburg im Interview. Da nochmal ein großes Dankeschön, tolle Feedbacks, die wir so bekommen haben, war echt ein schönes Interview. Heute wollen wir uns wieder mit der Frauen-Bundesliga beschäftigen. Wir haben 3 Spiele, die wir analysieren wollen. Das ist dann einmal das Spiel von Essen, dann haben wir einmal das Spiel von Freiburg gegen Wolfsburg und dann, kann man das Topspiel nennen, Leverkusen gegen Frankfurt, wo es ja am Ende dann doch zu einem Ergebnis kam, mit dem man vielleicht nicht so gerechnet hat. Aber ich würde sagen, bevor wir noch darauf eingehen, auf diese Spiele, wollen wir mal ganz kurz über das Zitat sprechen, wo ich eingestiegen bin mit diesem Podcast von Almut Schuld. Sie hat jetzt einen Vertrag beim HSV unterschrieben. Der HSV hat jetzt am Wochenende leider verloren, wahrscheinlich aus Sicht von Almut Schuld. Sind jetzt 3 oder 4 Punkte Rückstand auf dem Aufstiegsplatz für die erste Liga. Aber was sagst du denn dazu, dass sie jetzt ja außerhalb der Transferperiode wechseln kann, weil sie eben aus dem Mutterschutz kommt? Und was hältst du denn von so einer Neuregelung, die es ja auch erst seit einigen Jahren gibt?
Also ich finde die Regelung genau richtig, weil das Frauen eben ermöglicht, trotz der Fußballkarriere Kinder zu kriegen, schwanger zu werden, was ja schon rein körperlich auf jeden Fall erstmal ein riesen Cut in diese Sportlerkarriere ist, Leistungssport. Davon überhaupt körperlich wieder zurückzukommen, ist ja eine riesen Anstrengung und eine riesen Herausforderung. Und wenn man diese meistert und wieder fit ist und dann aber noch ein halbes Jahr, Jahr, Vierteljahr, wie auch immer warten muss, weil die Wechselregularien so sind, dass man dann nicht unterschreiben darf, dann ist das für mich, wäre das für mich doppelt hart der Spielerin gegenüber. Und ich finde das eine super Regelung, ich finde das sehr fair und das ermutigt hoffentlich jetzt auch das Comeback von Almut, ermutigt hoffentlich viele andere Frauen, die ja genau vor diesem inneren Konflikt stehen, eigene sportliche Karriere und Laufbahn versus halt Familie gründen. einfach beides auch zu probieren und beides miteinander zu vereinbaren. Und deswegen finde ich die Regel absolut notwendig. Ja. Wie siehst du das?
Ich habe sie ja noch vor 2 Wochen beim Pokal-Halbfinale gesehen. Da war sie ja noch im Einsatz und finde deswegen ganz, ganz schön, dass sie jetzt doch so schnell einen Verein gefunden hat, weil sie auch immer wieder erwähnt hatte, dass sie ja gerne wieder zurück ins Tor möchte. Ich freue mich natürlich, dass es diese Regelung gibt. Und für mich ist es jetzt natürlich die Frage, wie fit ist sie eigentlich? Weil ich kann gar nicht einschätzen, wie sie sich in den letzten Jahren, Monaten, also sagen eher Monaten fit gehalten hat. Weil das wird ja natürlich nochmal ja, sehr, sehr intensiv, wenn du wieder also aus so einer Phase vom Nichtsport kommst und auch selbst wenn du nur ein bisschen joggen warst, sondern auch wieder diesen Bewegungsrhythmus reinzubekommen, gerade die du auch als Torhüterin hast, auch dieses Abspringen, Fallen, ne, was für so einen Körper natürlich extreme Belastungen sind, Kräfte, die darauf wirken. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das dann auch einfach so verkraftet in den ersten Wochen und wann sie dann natürlich dann auch überhaupt einsatzfähig ist, weil so lang ist jetzt die Saison auch nicht. Ich weiß jetzt nicht wirklich, wie sie planen, ob sie jetzt damit geplant haben, dass jetzt in 2, 3 Wochen auch schon steht und es würde ja sehr überraschend für mich sein, aber ansonsten freue ich mich natürlich über so sowas, dass das sollte auch einfach so sein. Und mich wundert es dann immer, dass es für sowas noch nie eine Ausnahme vorher gab in den letzten Jahren. Sowas dann erst 2020, 2021 dann erstmal besprochen wird, weil Frauen eigentlich ja schon seit vielen Jahren Kindern bekommen können und das dann einfach, wie du es ja auch ansprichst, ermutigt, Frauen auch Kinder bekommen zu wollen, um dann also schnellstmöglich auch wieder in den Fußball reinzugelangen. Und deswegen ist es eine schöne Sache und bin aber wirklich gespannt, wie sie wieder ins Training eingefügt werden kann und wann sie dann das erste Spiel hat. Deswegen, ich würde sagen, wir gehen zum ersten Spiel Nürnberg gegen Essen. Nürnberg steckt mitten im Abstiegskampf. Nürnberg hat phasenweise gute Spiele absolviert. Nürnberg hat aber teilweise auch Klatschen bekommen, wie beim 9-0 oder 0-9, das ist ja dann beim VfL Wolfsburg. Ist immer noch 2 Punkte hinter dem ersten FC Köln, die jetzt aber gerade aktuell 1-0 führen, wo wir gleich nochmal drauf auf eingehen wollen. Und Essen, die aber dann im Halbfinale des DFB-Pokals aber auch eine 9-0-Klatsche von Wolfsburg bekommen haben. Am Ende gewinnt Essen das Spiel 4-0. Und ich muss sagen, Essen hat es sehr, sehr, sehr souverän gewonnen. Und das ist ja auch immer, wie verkraftest du so eine, also wirklich eine hohe Klatsche, ne? Kannst du das einordnen richtig? Und da habe ich ja dann auch schon gesagt, glaube im letzten Podcast, dass man das einfach abhaken muss. Und ich gehe mal davon aus, dass der Verein, so wie ich ihn kenne, genau das getan hat, weil so ist er einfach aufgetreten. Komplett souverän, aggressiv gegen den Ball, mit einem sehr tollen Konzept im Spielaufbau und oder einem einfachen Konzept nennen wir es erstmal, ob es jetzt ein tolles Konzept ist, aber ein sehr einfaches Konzept, was jeder wusste, was er runterspielen konnte, sehr viel über rechts gekommen, sofort bei Ballverlust, Ball wieder erobert, ob es im vorderen Bereich war, ob es im hinteren Bereich war. Also Nürnberg hat im ganzen Spiel fast keinen Ball aufs Tor gebracht. Der Ballbesitz von Essen in den ersten 20 Minuten lag bei 70%. Also Nürnberg ist nicht ein bisschen überhaupt an diesen Ball rangekommen. Also mir war das phasenweise. Also so kannte ich Nürnberg überhaupt noch nicht. Ich hab die nicht einmal so wahrgenommen. So passiv, so weit weg vom Gefühl hab ich gedacht, dass die spielen mit 2 Mann weniger. Deswegen hatte ich schon die ganze Zeit im Spiel die Gedanken, ey, wie soll Nürnberg das jetzt schaffen? Mit so einem Spiel sehe ich sie nicht mehr, dass sie die Klasse halten. Aber freue mich einfach für Essen, dass sie einfach ihre Saison bestätigen und auch diesen Platz 5, Platz 6 wahrscheinlich am Ende dann einfahren können, wo ja noch sogar andere Ziffern vor der Saison drauf stand. Da kann man einfach wirklich sehr, sehr glücklich sein von dieser Entwicklung von Essen. Wie hast du denn eine einzige oder einzelne Phasen des Spiels gesehen, vielleicht aber auch die Tore?
Ja, also ich habe auch gesehen, dass Nürnberg in der ersten Halbzeit keinen einzigen Schuss aufs Tor gebracht hat und dass Essen überwiegend den Ball hatte und deswegen ja, war es ein hochverdienter Sieg von der SGS Essen. Wir hatten ja auch schon, wie du gesagt hast, beim letzten Podcast drüber gesprochen, ja, 9-0 ist bitter in Wolfsburg, sollte nicht passieren, aber bei so einer erfolgreichen Saison sollte man dann auch die Kirche im Dorf lassen und dann halt wieder nach vorne schauen und das Positive betonen. Und genau das hat Essen gemacht und jetzt eine super Reaktion gezeigt. Die Tore waren ja tatsächlich dreimal nach einem Standard. Das zeigt, dass Essen das auf jeden Fall trainiert hat. Zeigt vielleicht auch, dass Nürnberg da nicht konsequent und gut genug ist im Verteidigen. Ist immer die Frage, wie man das sieht. Sieht man jetzt das Positive oder das Negative? Aber ja, natürlich freut es mich auch vor allem für unseren ehemaligen Podcast-Kollegen, Gast Annalena Rieke, die gleich das 1-0 nach 7 Minuten gemacht hat. Am Ende sind die Tore immer ähnlich aufgebaut. Ja, wir haben oft einen Standard, sei es von rechts oder von links, der kommt rein. Essen hat eine gute Boxbesetzung. Essen springt hoch zu den Kopfballduellen. Beim 2-0 war es ja dann so, dass Nürnberg das auch wieder nicht gut klärt. Der Ball wieder im Strafraum bleibt und Essen einfach dran bleibt. Sie sich auch mutig traut, mit Rücken zum Tor, den dann trotzdem einfach aufs Tor zu bringen, weil wer nicht schießt, kann auch nicht treffen. Und ja, da fand ich Essen, wie gesagt, sehr stark bei den Standards, sehr konsequent und Nürnberg eben genau hat genau das gefehlt, dass die Bälle zu klären, in die Luftduelle mit hochzugehen, selber Ballbesitz zu haben, mutig nach vorne zu spielen. Also all das, was Essen ausgemacht hat, hat Nürnberg missen lassen. Und ja, ich denke, bei der aktuellen Form wird es sehr, sehr, sehr schwer für Nürnberg, vor allem wenn Köln das jetzt hier, wir sind ja gerade live Montagabend, die letzten Minuten noch runterbringt gegen Hoffenheim. Es ist ein 5-Punkte-Rückstand bei viel schlechterer Form, bei auch nur noch 4 Spielen. Das heißt, ja, da glaube ich, wird es sehr schwer für Nürnberg, aber man sollte die Hoffnung natürlich auch nie aufgeben.
Also sollte Köln heute wirklich das Spiel gewinnen, dann war es das für Nürnberg. Also das kann ich dann auch so klar und deutlich sagen. Nürnberg hat nach vorne komplett ideenlos gespielt. Wir haben es gestern ja noch in Regensburg gesagt. Die Sechser und Achter wurden fast gar nicht eingesetzt. Und genauso das habe ich bei Nürnberg eben auch gesehen. Die haben echt mit langen Bällen agiert und das auch ziemlich oft in dem Spiel. Aber die haben gar keine Möglichkeit gehabt, diesen Ball dann eben festzumachen, weil sie gar keine Spielerin dafür hatten oder eben Essen dann in größtenteils in Überzahl war. Das habe ich einfach nicht verstanden. Oder ich verstehe das generell nicht, wenn man merkt, du suchst die Lösung mit langen Bällen, aber du hast gar keine Abnehmerin, die für dich den Ball festmachen kann, um dann im nächsten Drittel oder weiteren Drittel dann eben auch zu agieren Richtung Tor. Das haben sie überhaupt nicht hinbekommen. Aber wirklich das ganze Spiel. Am Ende stehen 24 zu 3 Torschüsse für Essen, 9 zu 0 Ecken. Und die Ecken, die hatten schon 5 Ecken in den ersten 12, 13 Minuten. Und da hat man eben gemerkt, wie aggressiv auch Essen war im letzten Drittel von Nürnberg, also im Strafraum vom Drittel von Nürnberg. Da sind ja, wie du ja auch gesagt hast, oder die Standards angesprochen hast, Essen hat sich so viele Ecken erarbeitet durch immer wieder diesen Einsatz Ballgewinne und eben auch total viele Freistöße. Also sie hatten ja immens viele Freistöße sich erarbeitet und das zeigt da einfach die Aggressivität, die sie an den Tag gelegt haben und die fand ich bewundernswert. Und zudem waren es auch Schüsse aufs Tor, Statistik 0 zu 9. Das heißt, Nürnberg hatte keinen einzigen Schuss wirklich aufs Tor gehabt. Ich habe Torhüterin von Essen war in der ersten Halbzeit beschäftigungslos. Sie hat ab und zu mal einen Ball bekommen, um mitzuspielen mit der IV, aber da war gar nichts.
Man muss aber sagen, Nürnberg spielt noch gegen Duisburg und gegen RB Leipzig. Und wenn sie es da schaffen sollten, 6 Punkte zu holen, sind sie auf jeden Fall wieder im Rennen. Also klar, es sieht sehr, sehr schlecht aus aktuell, das muss man so sagen. Aber ich würde Nürnberg noch nicht komplett abschreiben. Du hast sie ja auch phasenweise die letzten Wochen immer wieder gelobt und immer wieder das Potenzial, was du siehst, hervorgehoben. Es sieht sehr schlecht aus, darüber braucht man nicht streiten, da sind wir uns alle einig. Aber ich glaube, vor allem mit einem Dreier gegen Duisburg und im direkten Duell gegen Leipzig mindestens ein Punkt, wenn nicht auch ein Sieg, dann ist man da nochmal dran. Und ja, wer weiß, Überraschungen gibt es viele im Fußball.
Bei Nürnberg öfter gelobt in den letzten Wochen, Monaten, aber nach dem gestrigen Spiel, da habe ich einfach nichts zu loben. Und Köln führte gerade in der 80. Minute 1-0 und ich habe in den letzten Wochen immer bemängelt, dass Hopper einfach nicht die Ausstrahlung im Tor hat, die man für eine Bundesliga-Torhüterin braucht. Ob es jetzt nach Standards gerade auch ist oder beim Rauskommen. Und was sehe ich heute in der Aufstellung? Auf einmal steht Hoppe nicht im Tor, sondern es ist wieder Pahl. Ja, die aus einer Verletzung kam und jetzt auch wochenlang auf der Bank saß. Und anscheinend zeigt es ja dann vielleicht auch Wirkung. Man müsste sich das ganze Spiel jetzt nochmal anschauen, aber es sind einfach so eine wichtigen Faktoren, dann einfach vielleicht eine erfahrene Torhüterin drin zu haben, die eine Ausstrahlung hat. Bei Nürnberg, muss ich leider sagen, war ich ja immer sehr, sehr zufrieden mit ihrer Torhüterin, die sie ja bis vor 3 Wochen noch hatten. Haben dann aber Paulik als Kapitänin natürlich jetzt wieder ins Tor gestellt, die ja letztes Jahr in der zweiten Liga auch dann Stammkraft war. Ich muss aber sagen, Paulik versprüht sehr, sehr viel Unsicherheit. Ja, sie fliegt an Flanken vorbei. Es kommen Bälle aus 17, 18 Meter, die jetzt nicht wirklich scharf sind, wo ich mir denke, der prallt von ihr ab. Wenn er ein bisschen zur Seite geht, hat sie es erst beim zweiten, dritten Nachfassen. Und ich weiß immer nicht, ich kann, oder ich weiß eigentlich schon, das kann für eine IV oder für eine Abwehr eigentlich kann sich nicht gut anfühlen. Und da frage ich mich, ob man hätte nicht sagen sollen, ey, wir haben ja eine gute Torhüterin gehabt, die wirklich gut gehalten hat, ob wir das hätten nicht einfach so durchziehen müssen können. Auf jeden Fall fällt mir das auf, dass da dann doch ein bisschen Unsicherheit ist. Und ich muss da leider sagen, du hast gesagt, drei Standardsituationen. Das zweite Tor, das 2-0 für Essen, das war, ist ja schon so ein bisschen lächerlich, weil eigentlich war sie gedeckt und dreht sich nur und ja, es ist nicht eine Art Lupfer, aber es war so eine Art Schuss mit dem Schienbein, der dann auch über Paulik ging, wo ich mir da auch gedacht habe, vielleicht einen Schritt nach hinten machen, weil es war so auf 5, 6 Meter. Und beim ersten Tor, da muss ich auch sagen, beim ersten Tor, da stehen zwei IVs von Nürnberg auf dem Fünfer. Alle anderen haben eine Manndeckung, unter anderem wird auch Rieke gedeckt und der Ball kommt ungefähr also auf 5, 6 Meter. Aber die IV Schmidt kommt überhaupt gar nicht raus, weil Rieke wird nur von hinten gedeckt im Strafraum und hätte eigentlich vorne, also sie hat den Ball viel besser eingeschätzt, sie geht auch, glaube ich, so einen Schritt mal kurz nach hinten, aber die anderen Nürnbergerinnen haben den Ball überhaupt nicht eingeschätzt, richtig, wie der fliegt. Und das sind immer so Sachen, die ich dann einfach bemängeln muss, wo ich denke, das hat man wahrscheinlich auch bei dem anderen Toren dann einfach gespürt. Ja, dann reicht es nicht einfach nur Manndeckung zu spielen, weil dann gehört auch noch so dieses Orientierung an den Ball, wo muss ich dann eigentlich wirklich stehen, wie sieht die Flugkurve aus? Das sehe ich dann manchmal so.
Also ich fand das zweite Gegentor fand ich viel krasser, weil da wirklich zwei, drei Nürnbergerinnen um die eine Essenspielerin stehen, die noch mit dem Rücken zum Tor ist. Aber keine von den drei Nürnbergerinnen kommt auf die Idee, da mal wirklich Druck auszuüben. Dann kann sie einfach ohne Bedrängnis schießen. Das fand ich schon deutlich krasser als das erste Tor. Klar, da war Nürnberg auch in der Überzahl, aber das war auch eine super Flanke, muss man auch dazu sagen. Die Standards kamen alle wirklich sehr, sehr gut von Essen und Rieke hat auch ein perfektes Timing, geht in dem richtigen Moment in den Ball, springt hoch. Also, das war schon sehr, sehr gut gemacht. Klar kann man das immer besser verteidigen, aber ich fand vor allem, ja, das 2-0 war schon, ja, einfach schlecht. Und dann kommst du auch aus der Halbzeit raus, ich glaube, mit einem Doppelwechsel und denkst, jetzt kommen wir nochmal und kriegst in der 49. glaube ich gleich das 3-0. Also, da war ja gar kein Aufbäumen irgendwie zu erkennen. Und deswegen, ja, war das schon auf jeden Fall zu wenig von Nürnberg. Das ist, denke ich, so das Fazit, was man daraus ziehen kann. Und von Essen, wie gesagt, eine perfekte Reaktion nach einem Pokalspiel. Setzen sich so langsam ab. Jetzt 4 Punkte Vorsprung auf Bremen, 5 auf Freiburg, bleiben an Leverkusen dran. Also auf jeden Fall eine Mannschaft, die sich das verdient hat, jetzt in der oberen Tabellenhälfte sich etabliert zu haben.
Ganz kurz nochmal zum Abschluss von bei dem 3-0, du sagst das 49. Minute 3-0, dann war alles gelaufen, obwohl ja Nürnberg auch nochmal wirklich scharf angelaufen ist, dann direkt nach der Halbzeit. Aber das Tor, das war, geht ja auch nicht. Auch Nürnberg hat eine komplette Überzahl gehabt im eigenen Strafraum und Puccella läuft dann ganz locker durch den Strafraum. Da sind irgendwie noch drei Nürnberg-Spielerinnen und schießt den dann irgendwie unten ins linke Eck. Das ist von sich aus gesehen. Wird überhaupt nicht bedrängt und das ist alles so ein bisschen nicht, noch nicht so übertriebenes Slapstick, aber es, ja, es zeigt schon so ein bisschen in diese Richtung von, da fehlt gerade ein bisschen was in der Abwehr von Nürnberg. Und das erinnert mich immer so an gewisse Spiele, wie auch damals gegen Bremen, wo sie dann immer in der 60., 65. Minute dann so eingebrochen sind, wo sie dann auch so ein Verhalten an den Tag gelegt haben, teilweise. Und das macht mir gerade so ein bisschen zu denken. Aber ich würd sagen, wir schließen das erstmal ab. Du sagst es selbst, wenn es jetzt 5 Punkte sind und Köln führt ja immer noch, dann, nee, 1-1 steht es jetzt sogar. Jetzt wären es nur 3 Punkte, 84. Minute, 1-1. Dann ist da vielleicht noch was drin für Nürnberg, aber die müssen da wirklich jetzt wie die berühmte Schippe drauflegen und auch mal wieder versuchen, nicht nur die langen Bälle zu schlagen, sondern vielleicht mal über die Mitte auch mal teilweise zu spielen. Aber auch die Abwehr muss langsam mal vielleicht begreifen, wie man wieder gegen den Ball arbeitet.
Ja.
Okay, Sven, dann haben wir das erste Spiel besprochen und dann würde ich sagen, gehen wir zum Spiel Freiburg gegen Wolfsburg. Freiburg haben wir in den letzten Wochen jetzt nicht so oft besprochen, deswegen war es auch immer ganz interessant, Freiburg mal wieder über 90 Minuten zu sehen. Am Ende war es ein klares Ergebnis, 4-1 für Wolfsburg. Tolle Atmosphäre fand ich. Knapp über 4000 wurde angesagt im Stadion. Schönes Wetter und ich muss auch sagen, zu Beginn hat Freiburg auch wirklich vernünftig mitgehalten. Also da waren so einige Möglichkeiten, das sind jetzt nicht die 100%, aber auf jeden Fall hast du in der Anfangsphase gemerkt, dass Freiburg auf jeden Fall mithalten kann. Aber dann auch natürlich dann irgendwann der Umschwung kam, dass die Klasse von Wolfsburg einfach dann doch zu groß ist, auch in den ganzen Abläufen, wie die Tore fallen. Da merkt man einfach, dass da einfach gewisse Aktionen wahrscheinlich auch regelmäßig trainiert werden, Mechanismen, wie man ja immer gerne sagt, wo man dann einfach weiß, wie man zu laufen hat, nach dem Pass in die Tiefe geht, den Ball reinbringt. Und ich, gerade Huth hat ein richtig starkes Spiel gemacht. Da waren wirklich einige Tore, die haben mir extrem gut gefallen. Also wenn wir da nochmal kurz drauf eingehen können, so vom Umschaltspiel aus dem Zentrum raus oder auch von hinten von der Torhüterin war ja zweimal ein wichtiger Faktor, vielleicht das Spiel schneller zu machen. Das waren ganz, ganz interessante Dinge, worauf wir gleich mal eingehen können. Und dann muss man einfach sagen, dass Freiburg zwar gut begonnen hat, aber insgesamt einfach, dass ein komplett verdienter Sieg war für Wolfsburg, die jetzt nach ihrer verpassten Meisterschaft eigentlich, nach dem Topspiel, auf einmal anfangen wieder Tore zu schießen, was wir ja eigentlich davor komplett vermisst haben.
Definitiv, also Wolfsburg hat eine sehr starke Reaktion gezeigt jetzt nach dem Spiel gegen Bayern München und haben auf jeden Fall nochmal Lust, die Saison positiv zu beenden, vielleicht noch mit dem Pokal was zu holen. Ich sehe das sehr ähnlich wie du. Freiburg hat gut begonnen. Ich glaube, genau in der 24. Minute ist es 1:0 gefallen. Das heißt, so wirklich bis dahin, ja, sehr gut mitgespielt, hatten auch noch kurz vor dem 0:1 selber auch noch eine Chance, wo sie einen guten Ballgewinn haben, den tief spielen über links und aber Frohms im Tor noch entscheidend dran ist und den Ball quasi abwehrt, der wäre sonst reingegangen. Also auf jeden Fall ein sehr ambitionierter, couragierter Start ins Spiel von Freiburg, kriegen dann aber auch innerhalb von 7 Minuten 3 Gegentore oder andersrum, Wolfsburg macht innerhalb von 7 Minuten 3 Tore und damit ist das Spiel ja dann quasi schon entschieden. Mich hat auch besonders gefreut, dass Lena Oberdorf, die ja so ein bisschen formtief war, unserer Meinung nach, nach dem Wechsel, nachdem das bekannt gegeben wurde, dass sie zu Bayern München wechselt, dass sie wieder in Form ist, einfach auch, weil sie ja eine junge, aufstrebende deutsche Spielerin ist, auch jetzt für Olympia und die kommenden Turniere, die anstehen, hat mich das auch gefreut. Und ja, wenn du magst, können wir gerne auf die 3 Tore mal eingehen.
Das ist ja auch immer wieder zu sehen. Du hast Freiburg, die wirklich gut mitgehalten haben. Du hast von dieser Chance in der 22. Minute gesprochen, wo Frohms wirklich, wirklich gut hält. Und dann ist diese 24. Minute und es geht wieder ein, oder voraus geht ein unsauberer Ball, der nicht gut rausgeschlagen wird. Na, glaube ich, im Strafraum. Und auf einmal macht Wolfsburg ein schnelles Kurzpassspiel. Ich glaube, drei Spielerinnen sind beteiligt. Und dann macht Oberdorf aber wirklich einen echt extrem guten Abschluss. Also der Abschluss war sehr, sehr gut. Das ist dann eben diese Stärke von Wolfsburg, die sie dann einfach haben, zu sagen, wir machen hier mit ein, zwei Kontakten in Entfernung von 2, 3 Metern und haben dann so einen guten Abschluss und nutzen genau diesen Fehler einfach aus, den man einfach nicht machen darf gegen so eine Mannschaft. Aber den Treffer, den ich ja wirklich richtig gut fand, war ja dann 3 Minuten später in der 27. Minute, wo Frohms schon den langen Ball, ja, nicht unbedingt gut ja, nicht abschlagen ist es nicht, aber den Ball halt schlecht rausspielt mit dem Fuß. Eher schwierig. Der Ball hat so eine ganz komische Flugkurve und Huth, der erste Kontakt, so was von stark. Dritte Spielerin ist dann Oberdorf, spielt den Ball genial in die Tiefe über außen. Aber was das Schöne dabei ist, Huth, die davor den Ball noch so extrem stark angenommen hat, macht diesen Laufweg einfach schon vorher. Und das ist ja das, was ich immer wieder auch sage. Auf dieser Position, wo du den Ball annimmst und weiterspielst, was willst du denn da? Sondern du musst in einen neuen Raum reinlaufen, um dann in die nächste Aktion zu kommen. Und das ist einfach das, was sie perfekt gemacht haben. Dann läufst du bis zur Grundlinie, spielt in den Rückraum und dann macht Payo das auch so stark, das ist eine Gleichzahl, aber die macht immer diese Bewegung nach hinten, nach vorne und dann steht sie genau in diesem Moment, es war wahrscheinlich so 6, 7 Meter. Huth weiß genau, wo sie reinspielen muss und Payo schließt es einfach dann perfekt ab. Und das macht auch so eine Stürmerin aus, wo du dann wahrscheinlich sagst, okay, als Trainer, ja, okay, ihr wart da in Gleichzahl, was wir ja wollen auch, aber vielleicht muss man sich dann wirklich eingestehen, irgendwann auch bei so einer Stürmerin, kannst du das vielleicht auch gar nicht mehr so gut verteidigen, weil das so, du hast den Blick auf Huth, du musst links, rechts gucken, dann ist die Stürmerin auf einmal da. Und auf einmal ist sie weg, Tor. Na, das sind ja so Millisekunden, die das Ganze entscheiden. Und da war ich natürlich komplett begeistert. Wie siehst du denn oder wie siehst du diese beiden Tore?
Ja, also ich fand auch das zweite mit Abstand am schönsten. Das war der Ball von Oberdorf. Der tiefe Flugball war wirklich perfekt. Krasses Timing. So eine schöne Flugkurve. Das war ein traumhafter Ball. Aber auch wie du gesagt hast, Huth mit ihren 33 Jahren läuft da allen davon. Da merkt man, die ist noch super spritzig. Die hat noch Lust und Energie zu spielen. Und auch von ihr ein sehr gutes Tempo-Dribbling dann noch zur Grundlinie, verwirrt dadurch auch die Torhüterin ein bisschen, wie du es gesagt hast. Ne? Man kann sich nicht nur auf Payor konzentrieren, man muss auch Hute im Blick haben, muss gucken, wo ist der Ball. Und das verwirrt natürlich alle, die Torhüterin, die Verteidigerin von Freiburg. Und dann kommt ein richtig sauberer Querpass, perfekt auf Payor, die löst sich von der Gegenspielerin und muss es nur noch einschieben. Das sieht so einfach aus, aber wie du gesagt hast, es ist ja ein Gleichzahl und die Freiburgerinnen haben sich auch wirklich bemüht, dran zu bleiben. Es war einfach von Wolfsburg ein lehrbuchmäßig ausgespielter Angriff mit einem perfekten tiefen Ball, perfekter Laufweg, dann der Lauf im Tempo-Dribbling zur Grundlinie, querlegen, von der Gegenspielerin lösen und einschieben. Da hat alles gepasst. Und ja, das ist die Form, die man sich von Wolfsburg gewünscht hätte, um das Meisterschaftsrennen vielleicht ein bisschen spannender zu machen, die sie so vor 3, 4 Wochen nicht hatten. Aber ja, es freut einen ja auch zu sehen, dass sie da wieder zurückgekommen sind und vielleicht ja nochmal ein sehr packendes Pokalfinale gegen Bayern München dann im großen Stadion in Köln abliefern.
Und das macht ja auch eine große Mannschaft aus, finde ich, wenn du merkst, okay, jetzt war das eine Spiel, das Wichtige, um den Abstand vielleicht zu verkürzen, zu halten, um den Titel, aber das hast du eben nicht geschafft. Und dann das Ganze abzuhaken, zu sagen, nein, das ist jetzt so, das zu akzeptieren, aber wir haben das Ziel natürlich Zweiter zu werden, der Liga zu zeigen, wir wollen trotzdem weiterhin unsere Tore schießen, erfolgreichen Fußball zu spielen, eben auch natürlich immer mit der... mit dem Blick, Spielerin natürlich weiterhin für den Verein zu begeistern, zu bleiben, aber auch zu neu zu verpflichten. Aber dann zu sagen, okay, wir zeigen im Pokalfinale den Bayern, wer hier wirklich die Macht ist. Na, weil es kam ja auf einmal in der Presse auf, ja, sind die Bayern jetzt die neue Nummer 1, sind die Bayern jetzt die neue Nummer 1 auf einmal im Frauenfußball. Und damit kann man einfach zeigen, wenn du so spielst, dann ja auch wirklich sehr abgeklärt im Gesamtkontext, wenn du merkst, okay, da kommt eine Mannschaft, die auch mithalten kann, aber eigentlich lässt du denen keine Chance, dann ist es einfach eine gute Aussage. Wolfsburg hat auch extrem viele Strafraumszenen gehabt, also wirklich viele Bälle innerhalb des Strafraums aufs Tor gebracht, was ich ja auch immer gut finde. Also wenn du immer nur von 30, 25 Meter aufs Tor schießt oder in der Nähe des Tors, ist das für mich gar nicht immer so aussagekräftig, aber die Bälle dann wirklich auch so oft in den Strafraum zu bekommen und die deine Stürmerin oder deine offensiven Mittelfeldspielerin auch dementsprechend immer wieder zu positionieren, dass die dann auch zum Abschluss kommen, hat einfach oder zeigt einfach, was da wirklich für eine Qualität im Kader ist. Und das 3-0 in der 31. Minute, da war ja dann Froms wieder beteiligt, die dann wirklich, ich weiß nicht, ob das jetzt nach einer Flanke, die sie abfängt, aber auf jeden Fall hat sie den Ball in der Hand und spielt über links sehr, sehr schnell. Ja, nach einer Flanke war das. Er nimmt den Ball, spielt über links so schnell und das macht Wolfsburg auch wieder extrem stark. Innerhalb von ein paar Sekunden sind sie vom Tor und Payo macht das 3-0 und dann ist die Sache einfach auch gegessen. Und Payo, wurde heute auch berichtet, ist ja anscheinend der FC Barcelona dran, dass die ja, sie für die neue Saison verpflichten wollen. Und man merkt einfach, da ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Stürmerin, die dann auch den VfL Wolfsburg verlassen würde.
Ja, also definitiv. Da hat man dann gemerkt hinten raus, dass Freiburg einfach mit dem Spieltempo und der Spielqualität von Wolfsburg gar nicht mehr hinterherkommt. Und da waren so viele Räume dann, die Wolfsburg bespielen konnte, sei es zwischen Abwehr und Mittelfeld, wo sie dann einfach sich durchkombiniert haben, als dann auch im 16er, wo dann Payor völlig frei zum Abschluss kommt. Und so frei kannst du sie nicht lassen. Das hat sie die ganze Saison über schon gezeigt. Und wie du es angesprochen hast, das zeigt auch das Interesse von Barcelona, dass sie auf jeden Fall eine Top-Spielerin ist, die, ja, wenn sie solche Räume bekommt, dann auch die Tore macht. Was ich aber dann von Freiburg gut fand, wir haben jetzt gerade angesprochen, gute Anfangsphase, dann die 7 Minuten, 3 Gegentore, dann trotzdem stabil zu bleiben und nicht noch ein viertes, fünftes vor der Pause zu kriegen. Und auch die zweite Halbzeit, es stand ja 3-0 zur Pause, Endstand 1-4. Also die zweite Halbzeit an sich betrachtet mit 1:1 zu beenden und eben nicht 9:0 zu verlieren, wie das Essen gegen Wolfsburg getan hat im Pokal, zeigt auch wieder von der Qualität und auch der richtigen Mentalität, die Freiburg dann im Team hat. Und das fand ich auch noch positiv zu beobachten und hat mich dann auch gefreut aus Freiburger Sicht, dass sie da ja den Zuschauern auch bis zur letzten Minute auch noch ein Spektakel abgeliefert haben auf dem Platz.
Ich fand auch das Tor von Freiburg richtig stark aus der eigenen Hälfte, starker starker Lauf von Kempel, der dann diagonal war und dann den Ball ins kurze Eck zu schieben, 1-3. Das sind ja immer so die wichtigen, ja, Eigenschaften einer Mannschaft, dann zu sagen, man liegt 3-0 zurück, aber man zeigt, nee, wir kommen ja auch wieder zurück, wir sind vielleicht auch nur für eine Halbzeit erstmal auf Augenhöhe, aber wir haben dann auch Möglichkeiten irgendwie unsere Aktion gerade gegen so eine, ja, am Ende ja immer noch sehr große Mannschaften dann in Deutschland und selbst in Europa dann zu zeigen und dann auf den Platz zu bringen. Und das finde ich immer schön, dass man sowas dann auch sieht in der Bundesliga, dass die Mannschaften dann einfach auch das dann immer noch weiterhin wollen und sich dann nicht aufgeben. Was mir aber wieder aufgefallen ist bei dem 1-4, also in 4-1 für Wolfsburg, zum zweiten Mal wieder ein schlechter Befreiungsschlag von Freiburg. Ja, sozusagen der zweite Fehler sozusagen im eigenen Strafraum, wo man sagt, ja, passiert leider auch dann wieder zu häufig. Also wenn einmal sowas immer passiert, kann ja passieren, aber das sind immer so besondere Dinge, wie vielleicht auch zu viele Torwartfehler in der Saison passieren, dass eben auch zu viele Tore nach Flanken passieren, passieren leider auch irgendwie noch zu viele Fehler nach irgendwie unglücklichen Befreiungsschlägen, unglücklichen Kopfbällen aus dem eigenen Strafraum. Der Abschluss war natürlich stark, aber da muss man auf jeden Fall dran arbeiten, weiterhin, dass das im Frauenfußball auf jeden Fall gerade auf dem Niveau dann einfach verbessert werden muss.
Bin ich voll bei dir. Ich weiß ja auch, wie du tickst, sowohl als Trainer als auch jetzt hier in der Spielanalyse. Andererseits ist es so, bei jedem Tor ist irgendein Fehler vorausgegangen von der Defensivmannschaft, sonst würden ja keine Tore fallen. Und ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass wir Spiele uns anschauen, wo es dann auch mal 4-1 ausgeht, 2-2 vielleicht ausgeht, wo auf jeden Fall auch Tore fallen, was ja den Fußball am Ende auch ausmacht und attraktiv macht. Und die Fehler können ja auch von so einer Weltklasse-Mannschaft wie Wolfsburg ja auch einfach erzwungen werden. Das kommt ja auch nochmal dazu. Also ja, ich bin bei dir. Ungünstig, auch Nürnberg oft ungünstig, die Bälle nicht geklärt, Freiburg. Aber am Ende werden solche Fehler, glaube ich, von den guten Mannschaften auch erzwungen und sie gehören eben zum Fußball dazu, weil ohne Fehler keine Tore und wenn wir andauernd nur 0-0 analysieren werden, wäre es, glaube ich, auch ein bisschen langweilig, oder?
Ja, vollkommen richtig. Hast du vollkommen recht. Ich wollte es bloß nochmal ansprechen, dass mir das auffällt. Und die Mannschaften können ja selbst überlegen, ob sie da was ändern wollen, wie Köln jetzt auch die Torhüterin gewechselt hat,
Ja.
oder ob sie einfach so weitermachen wollen.
Genau. Also ich beschwere mich nicht, wenn weiter viele Tore fallen.
Das Spiel Köln und Hoffenheim wurde vor einigen Minuten beendet. 1-1 geht es aus. Köln hat damit 15 Punkte, 3 Punkte Vorsprung auf Nürnberg, hat aber das eindeutige bessere Torverhältnis. Köln hat minus 14 und Nürnberg hat minus 38. Das heißt,
Ja,
es
aber
sind eigentlich
Nürnberg
vier
spielt
Punkte
noch
Unterschied.
gegen Duisburg, darfst du nicht vergessen. Und ich weiß gar nicht, warum wir gerade so ein bisschen die Rollen getauscht haben. Du warst sonst immer hier der Nürnberg-Befürworter. Und ich versuche gerade, jetzt bist du so mega kritisch und ich versuche gerade zu sagen, ey, das ist noch nicht durch. Die spielen noch gegen Duisburg. Es sind nur 3 Punkte.
Ja, die müssen halt was ändern. Also das Spiel hat mir einfach nicht gefallen.
Das ist
Aber es
richtig.
kann ja auch, in einer Saison kann man auch ein schlechtes Spiel machen. Das ist dann
Genau.
okay. Auf jeden Fall Hoffenheim hat jetzt 2 Punkte nur Vorsprung auf Frankfurt, weil das war ja die große Befürchtung, weil zu diesem Spiel kommen wir jetzt. Leverkusen gewinnt 2-0 gegen die Eintracht. Und da haben sich wahrscheinlich viele Eintracht-Fans gedacht, oh Mann, das kann jetzt nach hinten losgehen, die Saison. Fang du doch mal an, Sven. Was sind so deine ersten Gedanken?
Also mein erster Gedanke war Samstagnachmittag, wo ich gerade realisiert habe, ich kriege gerade einen Sonnenbrand. Das war super schönes Wetter draußen und meine Stirn wurde rot. Jetzt ist sie mittlerweile braun, alles gut, ne? Aber und dann schaue ich auf One Football, scrolle ich so ein bisschen durch und sehe gerade, dass Leverkusen 2-0 gegen Frankfurt gewonnen hat. Und ich meine, das ist ja kein Geheimnis, wir haben es ja schon so ein bisschen gesagt, wir sind ja grundsätzlich Sympathisanten von der Mannschaft und finden die ganz gut und hatten ja auch so beim Spitzenspiel Wolfsburg gegen Bayern ja auch so ein paar Hintergrundgespräche, wo dann auch gesagt wurde, Frankfurt ist eigentlich so die klare Nummer 3 in der Liga und hat sich richtig gut entwickelt die letzten Jahre und wir sind ja doch jetzt so ein bisschen überrascht, dass sie so straucheln in der Rückrunde, zumindest für die hohen Ansprüche, die jetzt schon Frankfurt auch an sich selber hat. Und ja, das war ich persönlich sehr überrascht, weil ich hätte jetzt gedacht, Hoffenheim gewinnt gegen Köln. Und damit ist das mit einem 4-Punkte-Vorsprung, kann das Frankfurt auch gar nicht mehr im direkten Duell gegen Hoffenheim, was ja noch aussteht also in 2 Spieltagen, aber nicht in 2 Wochen, weil noch eine Pause dazwischen ist, kann Frankfurt jetzt Hoffenheim dann doch noch einholen. Und meine Befürchtung war halt gewesen, dass das nicht der Fall ist. Und dementsprechend, ja, der erste Eindruck war sehr enttäuscht. Und als ich mir dann das Spiel jetzt in voller Länge heute angeschaut habe, habe ich eigentlich sehr couragierte Frankfurterinnen gesehen mit sehr vielen Top-Chancen. Ich glaube, drei Großchancen allein in den ersten 15 Minuten. An allen dreien ist Anyomi beteiligt, was ja auch ein krasses Kompliment ist an diese Spielerin, die einfach unfassbar schnell ist, unfassbar athletisch ist und Frankfurt auch ganz genau weiß, wie sie sie einzusetzen haben mit tiefen Bällen. Anyomi, die immer wieder läuft. Ich wusste gar nicht, ich habe geguckt und gestoppt und zurückgespult, wollte den Kameramann noch anrufen, bitte wechsel nochmal die Position, weil ich wusste gar nicht, auf welcher Position spielt sie denn eigentlich. Ist sie jetzt links, ist sie rechts? Sie war teilweise nominell eine linke Stürmerin, dann war sie aber bei ihren Großchancen, wo ist sie, hat sie sich plötzlich über die rechte Seite durchgesetzt. Also die wirbelt überall, das ist ja wirklich unfassbar, aber sie ist nicht cool genug vor dem Tor. Sie macht am Ende die Tore nicht. Und das war ja dann auch mit einem Grund, warum sie verloren haben, weil sie einfach die Tore, die Torchancen, die sie haben, einfach nicht genutzt hatten. Und ja, wenn du magst, gehen wir da mal in die Top-Chancen rein. Ich fand vor allem die zweite Chance sehr interessant, weil da hatte sich die Anyomi mit der Brakstad eine sehr gute große, also eine richtige Kante, 1,88. Bei Leverkusen hat sie sich ein richtiges Duell geliefert und genau, die Abstad bringt Anyomi so ein bisschen ins Schwanken. Dadurch kann sie nicht mehr sauber abschließen. Abt hält den Ball auch gut von Leverkusen. Das fand ich sehr interessant, aber auch die Chance danach, wo sie nicht im 16er sind, sondern noch so auf Mittelfeldhöhe. Und Anyomi sich da aber dann gegen Brakstad durchsetzt und dann aber völlig frei aufs Tor zuläuft von halb rechts und den auch eigentlich gute Idee, scharf, lange Ecke zu schießen, aber halt leider knapp daneben schießt. Das war so ein sehr interessantes persönliches Duell, so ein bisschen, was die beiden hatten. Und ja, das ist so, was mir aufgefallen ist in der Anfangsphase. Und ja, wie war es bei dir?
Ja, erstmal hat ja die Kapitänin von Frankfurt auch gefehlt. Na,
Ja,
vielleicht war das auch
Freigang, ja.
vielleicht war das dann auch am Ende noch entscheidend. Aber Frankfurt, also das Spiel hat mich die ganze Zeit, als ich dann den Chancenwucher, wie man ja immer so schön
Ja.
sagt, gesehen habe, hat mich an das Spiel zwischen Wolfsburg und Leverkusen erinnert, wo ich dir auch, oder
Ja.
wo es ja ähnlich war, dass Wolfsburg in Führung geht und einfach keine Tore schießt und am Ende Leverkusen den Ausgleich schießt. Und das ja auch so der Punkt war, ich glaube, der Knackpunkt der Saison gewesen war, wo dann
Schon,
Wolfsburg einfach die
ja.
Punkte dann an Bayern auch verloren hat.
Das war das Spiel, wo Bayern
Und
die Tabellenführung sich geholt hat, ne?
genau, und genau das Gleiche hatte ich auch gerade im Gefühl gehabt bei diesem Spiel. Anyomi, ich sehe Anyomi ja auch immer einerseits sehr, sehr stark in den Läufen, die sie tätigt, aber eben vom Tor schießt sie einfach zu wenig Tore. Sie müsste eigentlich zweistellig treffen in dieser Liga, locker. Sie ist Nationalspielerin, jetzt wurde sie, glaube ich, nicht eingeladen, zweimal hintereinander. Ich kenne sie auch aus den letzten Jahren, man hat sie auch in der Doku schon immer gesehen und sie hat einfach dieses Potenzial, immer in diese Räume zu kommen, aber da muss es irgendeinen Grund geben und den kenne ich natürlich nicht und ich weiß auch noch nicht, was der Grund ist. Und vielleicht hast du da so eine Idee, was es sein könnte. Aber diese Coolness vorm Tor zu haben, ich weiß nicht, ob es dann wirklich ein ge verquerter Gedankengang ist, der dann immer wieder aufkommt bei so einer Spielerin. Oder ob es dann einfach teilweise dann das technische Unverständnis ist, gerade wenn du vielleicht Bälle auch von außen bekommst, von der Fußhaltung, selbst von der Rückenhaltung. Aber auf jeden Fall. Ist leider zu wenig und das darf eben nicht passieren, wenn du wirklich sagst, du willst Platz 3 auch ergattern, also Champions League, ne, idealerweise spielen. Also muss ja nochmal in die Qualifikation. Und Anyomi wurde ja vor 2, 3 Wochen auch der Vertrag verlängert und mein Gedanke war davor, verlängern sie den Vertrag auch mit ihr, weil man eigentlich eine Stürmerin braucht, um, wenn man oben angreifen möchte, die wirklich zweistellig trifft in der Liga. Und da weiß ich nicht, ob sie das ist.
Also, das sind ja jetzt, sind ja zwei Themen. Das eine war so, ich kann mir nicht vorstellen, dass es technische Mängel bei ihr sind, weil sie ist auch sehr begnadet mit dem Ball am Fuß. Ich glaube, das ist was Mentales. Diese Nervosität vorm Tor, die ist vielleicht zum einen sowieso da. Wenn du dann über eine Saison hinweg viel zu viele Großchancen nicht reinmachst, fängst du ja auch irgendwann an, mit dir selber zu zweifeln, nachzudenken. Du bist nicht mehr cool, nicht mehr locker. Du denkst nach, wenn du auf die Torhüterin zuläufst. Was mache ich jetzt? Schieße ich nach links? Schieße ich nach rechts? Vorhin habe ich doch auch nicht getroffen. Treffe ich jetzt überhaupt? Sie haben ja gar nicht mehr diese Selbstsicherheit, wenn du einmal in diesem Negativ-Trend oder Apfelstrudel drin bist. Und ja, das ist eine Kopfsache für mich, eine mentale Sache, aber auch eine Qualität, weil ganz oft, wenn jetzt, wir hatten das ja bei Payor angesprochen, wenn eine Stürmerin trifft, dann sagt man, ja, aber die stand ja völlig frei, die haben ja Oberdorf und Huth haben die ja super freigespielt, aber es ist auch eine Qualität, im 16er dann trotzdem die Ruhe zu bewahren und die Chancen, die man jetzt sich im Fernsehen anguckt und denkt, die muss man machen, auch wirklich zu machen, weil es halt viele gibt, die da dann einfach, ja, zittrige Knie kriegen. Und das ist, glaube ich, einfach ein Ding, was Anyomi fehlt. Ich kann es trotzdem verstehen. Zweites Thema, sie zu verlängern, weil sie hat ein unfassbares Tempo und das ist so eine Waffe. Und ich glaube, sie ist eine Spielerin, die nächste Saison, falls der Knoten platzt, locker 20, 30 Tore machen kann. Oder Frankfurt schafft es noch, eine gute Stürmerin zu holen, die sie so ein bisschen ergänzt, die halt nicht unbedingt dieses Top-Speed hat wie Anyomi, aber vielleicht dann mehr diese Coolness vorm Tor, vielleicht noch bisschen größer ist für Kopfballspiel, dass du eine große Stürmerin hast und eine Tempostürmerin, die sich perfekt ergänzen, sodass Anyomi vielleicht dann öfters in die Position kommt, dass sie nicht selber schießt, sondern halt sich den Raum freispielt und dann nochmal querlegt oder so, dass Frankfurt da sich vielleicht was einfallen lässt und dann ist Anyomi eine Wahnsinnswaffe.
Ich würde mir wünschen, wenn man nach ihrer Karriere sagen könnte, sie ist eine Wahnsinnswaffe gewesen. Ja, weil das wünsche ich mir für ihren Weg mit diesen Qualitäten, die sie hat. Und dass da Frankfurt eine Lösung findet, wenn es die mentale Ebene ist, dass man da dann auf jeden Fall gerade über den Sommer was hinbekommt, dass man einfach wirklich diese 15, 20 Tore-Stürmerin dann einfach in den eigenen Reihen hat, um dann wirklich auch sicher vielleicht auf Platz 3 zu gehen, vielleicht sogar mit Wolfsburg ein bisschen aufzuschließen, wenn man jetzt hört, dass da zwei, drei Spielerinnen, vielleicht wichtige Spielerinnen auch noch gehen. Und wenn du dann selbst so eine Spielerin in deinen eigenen Reihen hast, die dann so abliefert, wäre das natürlich wünschenswert. Was ich auch gut fand von Leverkusen, die haben versucht, immer hinten rauszuspielen.
Ja.
Ja, ich habe, glaube ich, einen langen Ball, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das gemacht habe, 33. Minute haben sie das erste Mal lang gespielt, aber ansonsten haben sie bis dahin immer kurz rausgespielt, das finde ich immer sehr bemerkenswert.
Es war von beiden spielerisch ein sehr gutes Spiel, beide im Spielaufbau sehr bemüht, über Dreieckspiel, über Verlagerung, über Steil, Klatsch, Steil, über Doppelpässe, sich tiefe Bälle rauszuspielen. Also ich fand, das war wirklich spielerisch. Ein hohes Niveau, warum es sich dann auch lange so neutralisiert hat, dann in der ersten Halbzeit. Bis dann ja eine Story kam, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die ja wunderbar ist, da wo einem ja das Herz aufgeht, oder?
Da geht einem komplettes Herz aus. Erstmal ging das Herz nicht auf, als dann Wilhelms dort verletzt raus musste in der 33. Minute. Habe ich mir aufgeschrieben, herber Verlust
Ja.
für Leverkusen. Und dann kannst du ja mal mit der Story beginnen, wo dir oder uns beiden das Herz aufgeht. Und wahrscheinlich der Spielerin auch.
Definitiv, Bender ist eine 18-Jährige, die letzte Saison noch bei Frankfurt in der zweiten Mannschaft, in der U20, in der zweiten Bundesliga gespielt hat und jetzt im Sommer zu Leverkusen gewechselt ist. Die, gerade hast du es angesprochen, für die verletzte Spielerin überhaupt erst eingewechselt wird gegen die alte Mannschaft und 3, 4 Minuten später nach der Einwechslung dann das 1-0 für Leverkusen macht. Und das sind ja Geschichten, die der Fußball schreibt, die einfach toll sind, wenn so eine junge Spielerin mit 18 Jahren in der Bundesliga eingewechselt wird, gegen den Ex-Verein gleich trifft, als U-Nationalspielerin. Ich meine, wir hatten ja auch jetzt letzte Woche Sarah Schaller im Interview, die genau diesen Schritt ja jetzt noch machen will, muss, soll oder wo das halt geplant ist. Ja, ich spiele bei Wolfsburg 2, aber ich möchte jetzt in die höchste Spielklasse in der Nation, in der ich am Ende spiele. Und wenn man dann solche Erfolge sieht, dann freut man das natürlich sehr.
Vollkommen richtig. Jetzt eine kurze Frage, weil uns das Herz ja aufging. Darf ich dann trotzdem kritisch hinterfragen, was Johannes im Tor von Frankfurter macht?
Darfst du natürlich, Marco, wenn ich davor noch das Tor loben darf.
Achso ja, lob mal kurz das Tor und dann gehen wir auf Johannes noch kurz ein.
Nee, also es war ein Freistoß von, weiß ich nicht, 35, 40 Metern, der perfekt geschlagen war, der ungefähr bei 11 Metern runterkommt, was ja immer so eine gefährliche Zone ist, weil ich finde, wenn so ein Freistoß bei 16 Metern runterkommt, ist es schwer, von da den direkt Volley zu nehmen oder bei einem Kopfball von 16 Metern so einen Druck reinzukriegen, dass der noch scharf aufs Tor kommt. Andererseits geht er bei 5, 6 Metern runter, ist es für die meisten Torhüterinnen, ja, Betonung liegt auf die meisten, weil Marco findet immer irgendwo eine schlechte Torhüterin, die er kritisieren kann, für die meisten Torhüterinnen ja durchaus möglich, den dann zu halten. Und er kam halt wirklich genau bei dieser Höhe 10, 11 Meter runter, wo es für eine Torhüterin super schwer ist, komme ich jetzt raus, bleibe ich drin Und dann denkst du eine Sekunde nach und dann ist es schon zu spät, weil der Ball schon da ist und die Stürmerin da ist. Also perfekter Freistoß, perfektes Timing von Bender, die auch ihrer Gegenspielerin davonläuft, die im richtigen Moment, im richtigen Timing reinläuft. Dann ja auch nicht viel Raum hat, weil die Torhüterin ja da ist, halt einfach eine halbe Sekunde zu spät und ihn dann an ihr vorbeischiebt. Also sehr, sehr gut von Leverkusen. Und jetzt darfst du gerne in die Kritik von Frankfurt gehen.
Also, dass du als 18-jährige Spielerin so in diesen Ball reingehst, ist schon bemerkenswert.
Ja.
Bemerkenswert. Also, dass du wirklich auch mit diesem Selbstbewusst reingehst. Du weißt, eine Torhüterin kommt sogar raus und das spürst und siehst du ja. Da zucken ganz, ganz viele junge Spielerinnen zurück. Und das macht eine Spielerin aus, in so einen Ball reinzugehen. Das macht eine Torjägerin aus. Und es hat mich extrem gefreut, dass sie das gemacht hat. Und gleichzeitig zeigt es aber auch immer wieder, dass eben große Mannschaften große Torhüterinnen brauchen, ne? Um dann, wenn man eben keine Tore schießt, dann zumindest erstmal die Null hält, damit in die Pause geht. Und jetzt verrate ich dir mal einen kleinen Tipp, lieber Sven. Meinen Spielerinnen sage ich immer, bei gewissen Standardsituationen, ob das jetzt Ecken sind oder eben auch Freistöße sind, dass es einfach Räume gibt, wo Torhüter, also wenn ich die meistens vorher auch analysiert habe, wo ich genau weiß, wo Torhüterinnen nicht hinkommen oder rauskommen. Na, und das sind eben genau diese Punkte. Es kann der Freistoß sein, das kam jetzt von halb links, kam der, oder nicht von halb rechts, glaube ich. Also auf jeden Fall aus dem Halbraum, dass es dann eben dieser 9-10-Meter-Punkt ist, wo es halt super schwer ist. Steht sie jetzt 3 Meter vorm Tor, steht sie 4 Meter vorm Tor, dann siehst du da 3, 4 Leute auf dich zurennen, kommst du raus, kommst du nicht raus. Und bei Ecken ist es ja genauso,
Aber
wenn eine Ecke geschlagen wird.
genau das habe ich ja gesagt, dass der genau da runterkam, der Ball, wo es für eine Torhüterin super schwer ist, innerhalb von einer Millisekunde die richtige Entscheidung zu treffen, gehe ich jetzt raus oder nicht. Und das hat ja Leverkusen überragend gemacht.
Jetzt kommt aber der Anspruch einer Torhüterin, und das hat Essen zum Beispiel oder die Torhüterin von Essen in dem Spiel jetzt ganz gut gemacht. Alle Flanken, die in ihren Strafraum reinkamen, hat sie grandios abgefangen. Und das erwarte
Also
ich dann
die
wieder von
drei
einer
im
guten.
ganzen Spiel.
Ja, aber dass du die sicher abfängst, einfach, dass darum geht es wirklich, diese Bälle, die so in einen gefährlichen Raum kommen, mit diesen Schritten, 2, 3 Schritte hochspringen, dass du auch einschätzen kannst von der Höhe. Das meine ich immer vom Einschätzen vom Ball. Und als Torhüterin, wenn sie einfach nicht rausgekommen wäre in dem Moment, ja, weil sie weiß, okay, ich muss jetzt 6 Meter dahin laufen, ich kann einschätzen, wie schnell ich bin, dann wäre der Ball wahrscheinlich einfach zu ihr in die Arme geflogen, als Beispiel. Und das macht ja eine Torhüterin dann eben natürlich auf Dauer schon aus, das regelmäßig einschätzen zu können, komme ich da raus, komme ich da nicht raus. Das ist genauso, wenn der Ball nach einer Ecke auf 7, 8 Meter kommt. Kommst du raus, kommst du nicht raus, wer steht in der Nähe? Deswegen werden ja die Bälle auch dahin gespielt und deswegen ist das schon für mich schon ein Torwartfehler auf jeden Fall.
Aber als Torhüterin erwartest du ja auch von deinen Vorderleuten, dass sie irgendwie an ihren Gegenspielerinnen dranbleiben, oder?
Ja, erwartet man schon in dem Moment, aber klar, kannst du auch erwarten. Aber dann musst du sagen, dann kommst du da nicht raus. Fertig aus.
Also auf jeden Fall ein Abstimmungsfehler. Ich will der Torhüterin nicht die Schuld
Ja.
absprechen, aber entweder kommt die Torhüterin früher raus oder die Verteidigerin bleibt dran. Oder ich schlage die Brücke noch weiter. Anyomi nutzt ihre Chancen und es steht schon 2-0
Total.
Frankfurt. Aber irgendwas muss passieren. Aber es passiert nichts davon und deswegen liegt Frankfurt am Ende verdient hinten zur Pause, obwohl sie die bessere Mannschaft ist.
Kommt aber in der zweiten Halbzeit richtig gut raus.
Ja, mit Pfosten und Latte.
Mit Pfosten und Latte. Und wieder kein Tor.
Ist es dann Pech oder Unvermögen, wenn du das Aluminium triffst?
Es gab, glaube ich, eine Chance. Ich habe ja aufgeschrieben, es könnte locker zweistellig, genau, Anomio könnte locker zweistellig treffen. Der eine war 61. Minute aus dem Strafraum, aus 5 Meter.
Na.
Und da muss ich dann sagen, und da habe ich vorhin das auch gemeint, mit diesen technischen Mängeln, am Ende zeigt ja auch immer die Geschichte im Fußball. Bist du der Stürmer, na, und dann hast du sowas im Blut und dann triffst du aus Situationen, egal wie der Ball kommt, zumindest jeden zweiten, dritten Ball. Oder bist du eher der Stürmer, in Anführungszeichen, der nur jeden neunten macht? Na, und dann hat es einen Grund. Dann schätze ich den Ball falsch vielleicht ein. Dann habe ich diese Technik einfach nicht. Dann bin ich mental nicht da. Und das fehlt mir so ein bisschen. Und wenn du aus 5 Metern einfach dann auch sehr weit drüber schießt, dann war deine Fußhaltung einfach nicht gut oder deine Körperhaltung war einfach nicht gut.
Ja.
Und das ist es eben, dass dieser Pfostenschuss, den sehe ich da noch gar nicht. Da sehe ich dann eher, wie der vorbereitet wurde, wie der Pass von Anjomi wieder war, im Voraus, was sie wieder super stark macht. Schieber, sowieso eine tolle Einwechslung einfach. Also über ihr lief ja fast jeder Ball einfach nur im letzten Drittel. Damit hat dann Frankfurt einfach auch alles richtig gemacht. Aber es ist für mich einfach, glaube ich, einfach noch diese Qualitätssache, die ich schon seit Wochen so ein bisschen auch sehe. Selbst von der Kapitänin von Frankfurt bin ich auch nicht immer so 100% überzeugt. Da könnten auch mehrere, also wenn sie die beiden hinbekommen, dass die ein paar Tore mehr machen, dann ist Frankfurt für mich Top 3. So ist es dann immer eher so, eine Mannschaft kann denen noch so ein bisschen gefährlich werden. Tut leider Hoffenheim dieses Jahr, weil sie halt auch eine gute Runde spielen.
Aus Frankfurts Sicht heißt es ja jetzt Mund abputzen, weitermachen, weil Hoffenheim hat jetzt Punkte liegen lassen und Frankfurt spielt jetzt gegen Nürnberg, die absolut nicht in Form sind, die muss man schlagen. Hoffenheim spielt auswärts bei Essen, das wird nicht einfach. Vielleicht hat man dann Hoffenheim schon aufgeholt und dann hat man am nächsten Spieltag das direkte Duell in Hoffenheim. Also jetzt geht Schlag auf Schlag, der Kampf um Platz 3 ist auf jeden Fall noch offen. Da ist noch nichts entschieden, aber Frankfurt hat jetzt 3 der letzten 5 Spiele verloren. Diese Niederlage gegen Leverkusen war auf jeden Fall unnötig. Also die Form spricht nicht für Frankfurt. Ich kann nur hoffen, dass sie da noch rauskommen und dass sie sich jetzt für die letzten 4 Spiele nochmal aufrappeln und hoffentlich Platz 3 wiederholen. Aber wenn sie es am Ende nicht schaffen, hat es Hoffenheim auch verdient und dann muss man ihnen natürlich auch gratulieren, weil sie spielen für ihre Verhältnisse definitiv eine starke Saison.
Frankfurt hat auch eine Saison mit sehr, sehr vielen Spielen hinter sich. Gleichzeitig spielt aber Frankfurt trotzdem, oder Frankfurt erspielt sich in den letzten Spielen, ob das im Halbfinale war gegen Bayern, Chancen, die halten auch super gut mit. Ob das jetzt ist, Chancen, am Ende ist es wirklich dieses letzte Stückchen, wir schießen die Tore. Und deswegen sehe ich da Frankfurt schon, also die haben jetzt einfach wirklich Glück gehabt, dass Köln sie da heute gut unterstützt hat, dass sie das auch gegen Hoffenheim hinbekommen können. Na, also am Ende ist es wirklich, sie sind jetzt nicht im totalen Tief drin, wir arbeiten uns einfach keine Chancen nach vorne, weil das wäre dann halt traurig. Wir schaffen es konditionell nicht mitzuhalten. Es ist jetzt einfach gerade, wir schießen gerade im Moment nicht diese Tore, die wir eigentlich schießen könnten, weil wir uns gute Chancen herausarbeiten. Und deswegen freue ich mich dann einfach auf das Spiel gegen Hoffenheim. Jetzt nochmal ganz kurze Frage, Sven, bevor wir Schluss machen. 93. Minute, du liegst 0-1 zurück. Johannes ist wieder im Spiel, hat einen Ball bekommen. Torwartfehler, kein Torwartfehler.
Marco, du mit deinen Torwartfehlern, du machst mich fertig. Also,
Johannes macht mich fertig.
Johannes macht dich fertig. Sie sieht nicht gut aus und es war keine gute Aktion von ihr. Das ist eine Tatsache. Aber dem geht ja auch voraus, dieser Pass nach hinten ohne jeglichen Druck, ohne jegliche Schärfe, der die Torhüterin ja überhaupt erst in Bedrängnis bringt, sodass ich sagen muss, eine Mischung aus beidem. Ja, ein Torwartfehler, aber die Torhüterin ist nicht alleine schuld, weil der Rückpass einfach viel, viel schärfer und viel, viel präziser in den Fuß kommen muss. Und am Ende in der 90 plus dritten, ob du dann jetzt 1-0 oder 2-0 verlierst, nachdem Anyomi 10-mal im Strafraum irgendwie in die Wolken geschossen hat, ist am Ende, glaube ich, auch schon egal. Aber ja, wenn wir jetzt die Situation betrachten, eine Mischung aus Fehler der Torhüterin und der Innenverteidigerin. Mhm. Oder siehst du das anders?
Ja, zum Anfang habe ich erst gedacht, die Torhüterin macht sehr, sehr unglückliche Szene wieder. Aber natürlich, den Pass darfst du einfach auch nicht spielen. Das ist dann einfach, das ist dann letzte Minute, dann schießt er keine Tore. Und ja, ich hoffe einfach, dass Johannes wieder in die Spur findet für die nächsten Spiele. Frankfurt spielt jetzt gegen Nürnberg. Wie gesagt, Nürnberg wird ja nicht so schwer, die haben ja nicht so gut gespielt jetzt am Wochenende. Und Hoffenheim spielt gegen Essen. Das heißt, es kann sich auch komplett schon wieder alles drehen. Ne? Essen, die heute oder die jetzt am Wochenende richtig stark abgeliefert haben, ihre Saison krönen können, wenn sie da vielleicht gegen Hoffenheim unentschieden spielen oder gewinnen. Und auf einmal ist Frankfurt wieder auf 3. Also das Tolle ist einfach in dieser Liga, dass da noch einiges möglich ist, ob es im Abstiegskampf ist, ob es um die Plätze um Platz 3 ist. Und das ist auch für uns als Zuschauer, als Außenstehender extrem schön. Dann hoffen wir einfach mal, dass die Tore dann einfach nur noch ins Dreieck gehen, sodass ich mir nicht mehr Sorgen machen muss um die Torhüterin und trotzdem viele Tore fallen. Und dann würde ich sagen, dass wir das einfach beenden für heute, außer du hast noch was zu sagen. Es hat mich wieder sehr gefreut, dich zu hören, Sven. Ich hoffe, du schaffst es diese Woche dann noch irgendwie anderweitig, den Sport in dein Leben einfließen zu lassen, wenn es mit dem Yoga dann heute nicht geklappt hat. Und freue mich auf jeden Fall, dich nächste Woche wiederzusehen.
Ja, Marco, mich hat es auch gefreut. Du hast es perfekt zusammengefasst. Super spannendes Rennen um Platz 3, was ich nächste Woche sofort wieder wenden kann, wo wir dann beim übernächsten Spieltag das direkte Duell haben. Der Abstiegskampf Nürnberg-Köln, eventuell noch RB, bleibt spannend. Und ich kann nur sagen, ich freue mich auf die kommenden Wochen. Dann wieder mit mehr Training von meiner Seite und dahin alles Gute.